So, hallo, guten Abend. Ich würde sagen, wir fangen langsam an, wenn ihr einverstanden seid. Zum Einstieg habe ich hier meine Seite aufgemacht, You Are Listening To. Das ist ein Hacker aus Amerika, der hingegangen ist und die Polizei, Funk, Feuerwehr, whatever, Streams genommen hat. Die sind in Amerika nicht verfügbar und die mit random Ambient Electro Tracks vermischt hat. Und das ist eigentlich eine ganz nette Idee, wenn man die Website einfach ab und zu aufmachen kann, in Vollbildmodus schalten kann und dann ergibt sich so eine ganz nette Atmosphäre. Und gerade bei Hackathons oder so, das einfach im Beamer zu werfen, laufen zu lassen, ist ganz nett. Wenn man dann eben, also man hört jetzt, hier ist so ein bisschen Ambient-Musik und ab und zu eben irgendwelche Funkmeldungen, wo dann jemand sagt, we got a suspect running down the street oder sonst was. Und das Ganze soll einfach nur als Einstieg ins Thema sein, weil ja, es aus diesen verfügbaren Streams von Feuerwehr etc. hätte sich wahrscheinlich niemand jemals ausmalen können, dass irgendjemand auf die Idee kommt, sowas Cooles daraus zu bauen. Und ja, so ein paar Projekte, die in die Richtung gehen, die hoffentlich so einen Wow-Effekt haben, werde ich heute auch noch zeigen. Gut, damit sind wir auch schon beim Thema Open Data. Und ja, bevor ich einsteige, wollte ich noch ein bisschen was zu mir sagen. Ich habe jetzt schon ein paar Chaos-Seminare gehalten. Mein Name ist Michael Müller, ich studiere hier an der Uni Medieninformatik im fortgeschrittenen Semester inzwischen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas jemals sage. Interessiere mich vor allem für Webtechnologien, Creative Coding, da gibt es auch ein Chaos-Seminar dazu und dieses ganze Unix-Ökosystem, was da seit den 60er, 70er Jahren vor sich hingedeiht. Ab und zu blogge ich auch ein bisschen was, wenn über so die Sachen, die ich mir überlege. Gut, ich habe mir überlegt, es gibt ja ganz viele Leute, die immer irgendwelche lustigen Gliederungen anwerfen und dann irgendwie 5 Bullet Points haben, was sie alles erzählen wollen. Ich dachte, es wäre eigentlich viel intuitiver, nach diesen W-Fragen vorzugehen, die man in der Schule vielleicht ab und zu hatte, wenn es darum ging, einen Aufsatz zu schreiben. Dann hat der Lehrer irgendwie gesagt, ja, ihr müsst euch halt überlegen, wer ist da beteiligt, um was geht es, wo findet es statt, wann findet es statt. Und da habe ich mir gedacht, das war eigentlich immer eine ganz clevere Idee, sich diese W-Fragen zu stellen. Und deswegen werde ich den Vortrag genauso aufbauen, dass wir uns auch die W-Fragen stellen und ihr dann am Ende hoffentlich wisst, worum es geht und was ihr jetzt tun sollt. Gut, die erste W-Frage ist was? Also über was reden wir denn heute überhaupt? Und da habe ich gleich mal eine fette Definition, die ihr euch vielleicht schön in Ruhe durchlesen könnt. Gut, also letztendlich geht es darum, dass der von Luke, der diese Definition gestellt hat, sagt, offene Daten sind also Datenbestände, oder die im Interesse der Allgemeinheit, der Gesellschaft ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, Weiterverbreitung und freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden. Also zum einen kommt da ganz häufig der Begriff frei vor, da werden wir heute auch noch drüber reden. Und die zwei wichtigsten Sachen sind aber im Interesse der Allgemeinheit und ohne jedwede Einschränkung. Das heißt, das ist es, was die Daten, über die wir heute reden, von jetzt zum Beispiel einem Lady Gaga-Album unterscheidet. Es geht hier halt ums Interesse der Allgemeinheit, dass irgendwie ein Allgemeinwohl da das Ziel ist und ohne jedwede Einschränkung. Also sodass im idealsten Fall jeder alles mit den Daten machen kann. Also sie verkaufen darf, abwandeln darf, alles was sich so überlegen kann. Gut, damit reiht sich dieser Begriff Open Data in so eine Begriffsfolge ein, die euch vielleicht bekannt vorkommt, also Open Source, eben mit diesem Gedanken, dass Quelltext frei verfügbar ist, dass andere Leute an anderen Programmen weiterbauen können. Open Access als Idee, wo Lehrinhalte frei zur Verfügung gestellt werden. Open Content mit dieser ganzen Creative Commons Bewegung, wo es darum geht, Kulturgüter, Lehrmaterialien frei zur Verfügung zu stellen. Und Open Data eben mit Daten, die vor allem von Ämtern, staatlichen Institutionen erfasst werden. Und all diesen Begriffen steht letztendlich gemeinsam, dass die alle diese Idee zum Ziel haben, dass ein Mehrwert entsteht, wenn man Sachen frei zugänglich für andere macht, weil andere Leute dann was dazu beitragen oder eigene Ideen in Inhalt einbringen können. Gut, jetzt ist die Frage, ja warum? Warum sollte man Daten frei zur Verfügung stellen? Zum einen Steuergelder, also Daten von Ämtern sind eh schon von uns allen bezahlt worden, deswegen, ja, wieso die nicht einfach frei zur Verfügung stellen? Die gehören uns ja eigentlich eh alle. schon. Beispielsweise die Zensusdaten, das war vor einigen Jahren eine riesige Diskussion, Datenschutz etc., wo hunderte von kleinen Arbeiterbienchen losgeschickt wurden übers Land, um da irgendwelche Daten zu sammeln, Leute zu befragen, wer wohnt hier alles, wie groß ist die Wohnung und so weiter. Die Daten sind alle erfasst, also wieso die nicht frei zugänglich zu machen, wenn sie eben ja jetzt von besonders personenkritischen Daten bereinigt wurden. In dem Fall ist das passiert vor ein paar Wochen und einen knappen Tag später war schon eine erste Visualisierung online. Also das hier ist eine Website, die ich hier aufgemacht habe, zensuskarte.de, wo Leute eine interaktive Anwendung gebaut haben, mit der es mir möglich ist, die Daten einmal zu visualisieren, aber auch ja, zu filtern. Also ich kann sagen, ich möchte nur 18- bis 29-Jährige sehen und er färbt dann hier verschiedene Regionen auf der Deutschlandkarte entsprechend ein. Also besonders dunkle Farben sind halt ja, eher recht viele in dem Alter. Also wenn man hier mal reinschaut, irgendwie Ulm ist hier an der Grenze, Baden-Württemberg, Bayern, dann sieht man, aha, da hat es halt recht viele, die sich in dem Altersbereich bewegen, weil wir halt eine Unistadt sind. Jetzt Tübingen, irgendwo hier drüben, da hat es nochmal ein bisschen mehr. Ja, also das ist eben eine Anwendung, eine Visualisierung, die quasi für den Staat einfach frei Haus kommt, kostenlos, ohne dass jetzt große Mehrwert betrieben werden muss, einfach dadurch, dass die Daten anderen frei zugänglich gemacht werden. Gut, so, jetzt muss ich hier weiter. Das ist immer so eine Sache mit den iFrames, wenn man die in die Präsentation einbettet. Gut, anderer Grund ist Transparenz. Also ich als Bürger würde halt gern wissen, was denn da so alles passiert im Staat. Und ich finde, wenn es da nicht besondere Gründe gibt, die dagegen sprechen, dass ich das weiß, dann wieso mir das nicht sagen? Nicht nur ich finde das, sondern scheinbar auch ganz, ganz viele andere Leute, zum Beispiel in England. Die Engländer sind da recht weit und haben zum Beispiel die Kriminalstatistiken für verschiedene Städte, Regionen öffentlich gemacht, sodass es dann anderen Leuten wiederum möglich war, so eine Visualisierung zu erstellen, wo ich hier zum Beispiel London sehe, wie es dort mit Kriminalfällen aussieht. Also man sieht hier, das Gelbe ist eben so der Durchschnitt. In der Stadtmitte geht es ein bisschen heftiger zu. Und es ist dann nicht nur möglich, dass ich mir das hier anschaue, sondern ich kann halt auch, ich kann diese Karte halt auch meinen Wünschen entsprechend anpassen oder kann reinzoomen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte nur Gewaltverbrechen sehen, wenn er denn will. Crime Types, danke. Nee, der hat irgendein Problem mit der Dropdown-Box. Aber ihr könnt es selber ausprobieren. Ich stelle die Präsentation online. Das ist einfach ein iFrame. Der hat da wahrscheinlich ein bisschen Probleme damit. Sodass es dann Leuten quasi möglich ist, sich darüber zu informieren, wie es in ihrem Bereich mit der Kriminalstatistik aussieht. Was dann im idealen Fall hoffentlich zur Folge hat, dass die Leute sagen können, ja hoppla, hier gibt es aber ganz schön viele Gewaltverbrechen. Lieber Staat, mach doch mal bitte was. Das kann ja nicht sein. Anderes Beispiel für Deutschland sind die Parteispenden, die auch öffentlich gemacht werden müssen, wo Leute dann beispielsweise eine Visualisierung draus gebaut haben, die es Leuten natürlich viel, viel einfacher möglich macht, nachzuvollziehen, was denn da an Parteispenden vor sich geht, wie wenn jetzt diese Zahlen einfach nur so als Excel-Sheet irgendwo online gestellt werden. Da kann man zum Beispiel nachschauen, wer denn so der NPD spendet. Das Gleiche gibt es natürlich auch noch als Karte. Man sieht hier schon Taz, aha, irgendeine Zeitung also, die irgendwas mit offenen Daten macht. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Die Taz hat da nämlich eine interaktive Karte, die irgendwie hier runtergerutscht ist. Ach, dammit, iFrame. Ja, also in dem Fall macht der iPhone ein bisschen Probleme, aber prinzipiell solltet ihr hier eine Karte sehen, wo es halt möglich ist, anzuzeigen, wo Spender herstammen. Das will ich jetzt doch gern schon zeigen. So, man sieht hier eine Karte, wo ich eben mir genau anschauen kann, wo bestimmte Spenden für bestimmte Parteien herkommen. Und es ist halt ganz interessant, zum Beispiel mal nachzuschauen, wo in Ulm zum Beispiel für welche Partei gespendet wird. Und in dem Fall ist es halt so, dass hier nicht nur Spenden von irgendwelchen Firmen drin sind, sondern zum Beispiel auch von Privatpersonen. Und wenn diese Daten online verfügbar ist, dann ist es halt so, dass ich dann Leute finden, die sowas visualisieren oder entsprechend aufbereiten, sodass es halt für andere Leute einfacher zugänglich wird. Das hier ist eine Karte, die auch aus New York in dem Fall stammt. Die Amis sind ziemlicher Vorreiter, was das Thema Open Data angeht, wo die Untersuchungen für Restaurants öffentlich gemacht werden. Das heißt, also es kommen ja üblicherweise immer wieder Inspekteure in irgendwelche Gastronomiebetriebe und untersuchen das. Und in dem Fall sind die Daten halt öffentlich verfügbar in Amerika. Deutschland ist es noch nicht ganz so weit. Da gibt es noch ein bisschen mehr Probleme. Ich sehe da eigentlich jetzt kein Problem. Ich würde gern wissen, wie es dort aussieht, wo ich essen gehe, mit den Zuständen. Und in dem Fall ist es sogar recht detailliert. Also wenn man sich hier mal irgendwas raussucht, dann sieht man sogar ziemlich exakt, was da vor sich geht. Gut. Ein weiterer Grund, wieso Daten öffentlich sein sollten, ist Datenjournalismus. Also wir hatten jetzt schon ein paar Anwendungen, Visualisierungen, die von irgendwelchen Zeitungen erstellt wurden. Und da gibt es noch ein paar andere Beispiele. Ein ganz nettes ist das hier, finde ich. Also bei Journalismus ist immer die Frage, was ist das Ziel? Und letztendlich sollte das Ziel irgendwie sein, dass Journalisten quasi als vierte Gewalt irgendwie kontrollieren können, ob denn alles so im Staate zurecht läuft, so läuft, wie es laufen soll. Das war ein Beispiel aus Amerika, wo Zensusdaten veröffentlicht wurden und gleichzeitig Infrastrukturdaten und dann jemand hingegangen ist und die einfach mal korreliert hat. Und er hat festgestellt, die Wasserrohre, die laufen hier, vor allem in der Gegend, wo recht viele Weiße wohnen. Und hier unten, wo die farbige Bevölkerung wohnt, in einem anderen Vorort, da sieht es dann auf einmal viel, viel schlechter aus mit der Wasserversorgung. Gut, das war jetzt so ein Sachverhalt, der eben nur rauskam, dadurch, dass diese beiden Daten öffentlich waren und jemand mal hingegangen ist und sich die einfach angeschaut hat. Letztendlich hat es dann dazu geführt, dass eine Klage eingereicht wurde und die Umstände sich dann auch gebessert haben. Ein weiteres Beispiel für Datenjournalismus ist eine Karte von der Süddeutschen Zeitung. Die sind hingegangen und haben über 300 Statistiken von verschiedenen Ländern innerhalb Europas, die so schon alle online verfügbar waren, einfach mal aggregiert und eine Webanwendung draus gebaut. Das heißt, Statistiken, die halt üblicherweise sonst irgendwo als PDF veröffentlicht wurden, aber nicht so viel Interesse geweckt haben, sind auf einmal als explorative Anwendung online verfügbar, sodass es mir ziemlich einfach möglich ist, sich mal 10 Minuten hinzusetzen und ein bisschen damit rumzuspielen. Und ich kann hier verschiedene Sachen ausprobieren. Ich kann zum Beispiel mal sagen, hier Bevölkerung ist vielleicht noch nicht ganz so interessant, aber Jugendarbeitslosigkeit ist gerade ein großes Thema. Und ich sehe dann hier innerhalb Europas, in Spanien ist halt ein Maximum, während in den Niederlanden sind das, den Renz wird es freuen, ein Minimum ist. Oder es sind ganz unterschiedliche Sachen, die meisten Hotelübernachtungen sind, wen wundert es, in Spanien, am wenigsten sind in Liechtenstein, sei jetzt mal so dahingestellt. Aber auch ganz andere interessante Sachen, zum Beispiel Patentanmeldungen. Vermutung ist, dass es da gar kein Hotel gibt. Gut, nicht unbegründet vielleicht. ganz interessante andere Statistik ist, wenn ich es gerade finde, die Patentanmeldung oder auch die Arbeitslosigkeit. Also es ist ziemlich interessant, da selber mal damit rumzuspielen, weil es einfach auch häufig Fakten zutage bringt, die ich mir so gar nicht ausgemalt hätte. Ja, und es macht auch recht viel Spaß nach einer Weile. Ein weiterer Grund, wieso Daten öffentlich verfügbar sein sollten, ist als Wirtschaftsmotor. Also gibt es einige Studien, die letztendlich gezeigt haben, dass dem Staat durch dieses erstmal vielleicht lästige Ding, dass irgendwie Daten aufbereitet werden müssen und für die Bevölkerung da quasi als Goodie zur Verfügung gestellt werden, letztendlich ein krasser Mehrwert entsteht, weil auf einmal Firmen kommen und sagen, oh, cool, da können wir irgendwie eine lustige App draus bauen oder irgendwelche Zeitungen hingehen, Leute anstellen, die irgendwelche Daten dann visualisieren, sodass dann letztendlich halt die Wirtschaft auch noch angekurbelt wird. Und das krasseste Beispiel dafür ist GPS, das ihr alle kennt, ist letztendlich auch Open Data. Und also GPS ist so ein Bereich, was dadurch heute an Innovation möglich war. Also ja, angefangen von so Navigationssystemen über Geocaching und die volle Bandbreite. Das ist unglaublich. Also man könnte fast sagen, dass so ein eigener Wirtschaftszweig inzwischen entstanden ist. GPS war letztendlich auch der Grund, wieso die Amis vor ein paar Wochen gesagt haben, ja, sie machen jetzt alle Daten, die erfasst werden, als Standard einfach mal öffentlich. Also das ist so der Modus operandi. Daten sind einfach mal öffentlich, außer spricht was dagegen. Und da gibt es so eine Executive Order, wo dann Barack Obama drunter steht. Und in der Einleitung steht halt, ja, sie haben jetzt irgendwie nach 30 Jahren festgestellt, es lohnt sich ja doch und machen deswegen jetzt alles öffentlich. Und da wird GPS eben ganz vorne angeführt. So, Renz, du hattest eine Frage. Ja, ich denke, die Kartendaten ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, aber prinzipiell kann jeder, der halt irgendwie so in Sichtlinie zu den Satelliten ist, diese Daten empfangen und halt damit was anfangen. Aber du hast schon recht, die Kartendaten sind nicht öffentlich, da gibt es halt viele kommerzielle Anbieter oder halt freie wie OpenStreetMap zum Beispiel. Gut, da gibt es so ein ganz nettes Zitat von einem Kölner, Marian Steinbach. Ist nicht von ihm. Ich habe ein paar Mal recherchiert und ich habe auf, also hier ZDF und so weiter, immer ihn als Urheber gefunden. Ja, vielleicht, ja, wenn du einen anderen Namen hast.
Ich weiß nicht,
was wir noch. Ich war mir auch nicht sicher, wem es zugeschrieben wird. Also, ja, das Zitat auf jeden Fall finde ich ziemlich klasse. Er sagt, die beste Idee, was man mit den Daten machen kann, die hat immer ein anderer. Das, also ein anderer ist quasi so Dollar, anderer, irgendeine Person da draußen in der weiten Welt halt. Und eine Sache, die zum Beispiel entstanden ist, wo Leute, die Wahldaten sich veröffentlicht haben, sich bestimmt nie ausgemalt hätten, ist eben so eine Visualisierung von der Berliner Wahl 2011 ist das, wo Leute hingegangen sind und gesagt haben, boah, diese Wahldaten sind halt erstmal ziemlich uninteressant, wenn es so ein Standard-Word-Pie-Chart ist, da müssen wir irgendwie was Interessantes machen. Und sie sind dann halt hingegangen, haben sich für die verschiedenen Parteien irgendwelche Früchte überlegt, hier die Kiwi, sind halt die Grünen, die Erdbeeren, die Roten und so weiter und haben halt angefangen, diese Statistiken so umzumünzen auf Essen. Und letztendlich ist es halt viel interessanter, sich so eine Statistik anzuschauen und es motiviert auch viel, viel mehr Leute, sich mal so eine Statistik anzuschauen, wenn es halt interessant ist. In dem Fall halt interessant als abweichend von so der Normallinie. Die haben noch ein paar andere Sachen gemacht, zum Beispiel, also letztendlich sind immer Waffeln im Spiel gewesen, da gibt es auch einen ganz coolen Tumblr, Wahlwaffeln, Tumblr.com, wo sie halt solche Sachen ausprobiert haben. Eine andere Geschichte, wo vielleicht auf den ersten Blick nicht so sichtbar war, dass sowas dabei rauskommt, ist der Bundeshaushalt. Da haben Leute angefangen, solche Tree Maps zu bauen, wo also diese Kästchen immer symbolisieren, wie viel Budget da in Relation zu den anderen Kästchen ausgegeben wird. Also man sieht hier, das große Kästchen ist halt Arbeit und Soziales. Es gibt aber auch eins zum Beispiel für das Verteidigungsministerium und eins, das halt schon mal deutlich kleiner ist, für Bildung und Forschung. Und es ist halt viel einfacher, Leuten zu vermitteln, wie viel Kohle für was ausgegeben wird, wenn man so eine nette explorative Anwendung hat, wo man dann auch noch irgendwie drin rumklicken kann und wieder auf neue Kästchen kommt. Ich spinne im iFrame auch ein bisschen. Stimmt schon so? Ha, das stimmt tatsächlich so. Ja. Genau, und das sind also meiner Ansicht nach alles so Anwendungen, die halt entstanden sind, wo sich die Leute, die die Daten veröffentlicht haben, im ersten Moment vielleicht nicht des Potenzials bewusst waren, das eigentlich da draußen herrscht. Gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja wie? Wie veröffentlicht man Daten am besten? Könnt ihr einfach hingehen und sagen, ja, wir haben hier jetzt halt irgendwelche statistischen Daten erfasst, die stellen wir jetzt einfach online, wird schon passen. Oder wir drucken es auf PDF oder Na, wir drucken es nicht auf PDF, wir drucken es auf Papier und stellen es in irgendeine Bibliothek. Ist aber nicht ganz so sinnvoll. Und das sind 8 Regeln erarbeitet worden von einer Organisation, die eben so als Richtlinie dienen sollen, um mal ja, so ein paar Rahmenbedingungen festzulegen, was denn sinnvoll ist bei so einer Datenveröffentlichung. Der erste Punkt ist, dass Daten vollständig veröffentlicht werden sollten. Das heißt, was ich vorher gesagt habe, Obama, die Amis fangen jetzt halt an, als Standardmodus operandi einfach alle Daten, die erfasst werden, erstmal pauschal öffentlich zu machen und dann unter bestimmten Kriterien zu sagen, okay, das muss nicht öffentlich sein oder das ist sicherheitskritisch, das können wir nicht öffentlich stellen. Aber anders als in Deutschland heute halt, wo man irgendwie jede Menge Daten erfasst hat und sich dann gezielt halt so ein paar Häppchen rausgibt, ist die Idee bei dem ersten Punkt halt, dass es vollständig sein sollte und nur unter bestimmten Voraussetzungen nicht veröffentlicht werden sollte. Gut, der zweite Punkt ist RAW, wir wollen Rohdaten, also nicht irgendwelche akkumulierten, gefilterten Daten oder Sachen, wo irgendjemand im Excel schon 10 Spalten rausgeworfen hat, sondern am besten ein kompletter Datensatz, der nur dort gefiltert wird, wo es zum Beispiel personenbezogene Daten sind, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden sollten. Gut, dann der dritte Punkt, zeitnah. Also es bringt halt niemandem was, wenn die Zensusdaten von 19, oder es bringt vielleicht schon jemandem was, aber nicht so vielen, wenn die Zensusdaten von 1990 heute veröffentlicht werden, sondern der Wert von den Daten ist halt deutlich höher, wenn die aktuell veröffentlicht werden. Das heißt, Zensusdaten 2011 jetzt zu veröffentlichen, ist halt sinnvoller als in 10 Jahren. Gut, dann der vierte Punkt ist verwendbar. Das heißt, es sollte halt möglich sein, die Daten für so viele Zwecke wie möglich zu verwenden, zum Beispiel eben für kommerzielle, sodass Firmen irgendwelche Sachen draus bauen können, mit denen sie wieder eine Wertschöpfung erzeugen, oder für Journalisten etc. Das heißt, möglichst breit. Dann der fünfte Punkt, maschinenlesbar, ist ziemlich wichtig. Letztendlich sollten Daten so veröffentlicht werden, dass sie komplett maschinell, ohne menschliches Zutun verarbeitet werden können. Weil nur so es möglich ist, wirklich interessante Anwendungen zu bauen. Zum Beispiel diese offene Haushalt-Anwendung, die ich gerade gezeigt habe mit den Blöcken, die ist halt so geschrieben, dass es möglich ist, dort andere Daten reinzuwerfen. Und wir in Ulm sind zum Beispiel gerade dabei, die Ulmer Haushaltsdaten da reinzuwerfen. Und das geht halt nur, wenn die Daten schon maschinenlesbar irgendwo digital vorliegen. Gut, dann der sechste Punkt, diskriminierungsfrei. Man sollte nicht diskriminieren, ob jemand zum Beispiel ein Hacker ist oder nicht, also ob jemand was kann oder nicht, sondern sollte Daten einfach voraussetzungslos nach außen stellen. Also heute ist es häufig noch so, dass beispielsweise Nahverkehrsbetriebe Daten veröffentlichen, aber nur nachdem ich mich im Vorfeld registriert habe. Die sagen zwar, ja, das macht Sinn, weil wenn sich Änderungen an den Daten ergeben, müssen wir das den Leuten irgendwie mitteilen, was stimmt, aber man könnte es vielleicht auch anders lösen. Es ist halt sinnvoller, Daten voraussetzungslos jedem zugänglich zu machen. Diskriminierungsfrei meint auch, dass wenn jemand zum Beispiel blind ist und mit einer PDF nichts anfangen kann, dass der ASCII-Daten bekommt, die er halt auf die er Zugriff hat. Dann nicht proprietär meint, dass ich mir nicht erst eine 3.000-Euro-Lizenz für irgendein fancy Statistikprogramm kaufen muss, sondern dass ich halt im besten Fall flache ASCII-Dateien habe, die ich mit Standard-Unix-Tools verarbeiten kann. Dann lizenzfrei heißt, dass halt im Idealfall kein Copyright drauf ist, keine Patente drauf sind, dass ich mir nicht irgendwie in gefährliche Fahrwasser begebe, weil da jemand noch ein Markenschutzrecht drauf laufen hat. Genau. Aus den Rahmenbedingungen, ja, Nico?
Das heißt ja, dass GPS viele dieser Punkte vernetzt.
Ja, ja, also ich weiß nicht genau, wie das bei GPS die Sachlage ist. Hast du da mehr Infos?
Also soweit ich weiß, werden nur die Daten, die man vom GPS kriegt, für Otto-Normalbenutzer gefiltert und mit einem gewissen Jitter versiegelt oder so.
Mhm. Ja. Diskussion ist zu GPS, weil da halt irgendwie so eine gewisse Ungenauigkeit drauf liegt. ja, hat, denke ich, mit den militärischen Zwecken auch zu tun, für die es verwendet wird, und dass die sich da halt immer noch einen Vorteil irgendwie zurückhalten wollen. Ja, Tim Berners-Lee, der recht viel gemacht hat, unter anderem hat er diesen Begriff vom Linked Open Data geprägt, hat so einen Bewertungsmaßstab entwickelt, wie man offene Daten bewerten sollte. Und er hat gesagt, also er nennt es diese Fünf-Sterne-Regel. Der erste Stern wäre, dass die Daten erstmal überhaupt im Web irgendwo verfügbar sind. Der zweite ist ein maschinenlesbares Format, also nicht mehr als PDF, sondern halt als irgendwas, was ich tatsächlich verarbeiten kann. Dann der dritte als nicht proprietäres Format, also dann vielleicht nicht mehr eine Excel-Datei, sondern halt eine CSV. Vier Sterne werden dann, Daten werden durch URIs identifiziert. Im Idealfall sind das auch cool URIs, die sich gar nie mehr ändern, nie mehr. Sodass es also jedem möglich ist, sich auf diese eine URI zu verlassen, diese zu adressieren. Und die absolute Exzellenzinitiative wären dann quasi fünf Sterne. So das Semantic Web, Daten sind nicht mehr einfach so veröffentlicht, sondern die hängen in einem Kontext, haben Bezug zu anderen Daten, alles über URIs. Das wäre quasi so der Idealfall. Ja, was man heute immer mehr findet, sind vier Sterne. Fünf Sterne, das ist extrem selten. Also es gibt Portale, die so ein RDF als im Semantic Web rauswerfen, aber das ist eigentlich noch sehr selten der Fall. Vom Tim Berners-Lee gibt es aber ein paar ziemlich interessante Talks, wo er versucht zu erklären, dass so diese richtig krasse Innovation eigentlich erst möglich ist, wenn die Verlinkung mit anderen Daten vorhanden ist. Gut, jetzt haben wir gesagt, was offene Daten sind, was Open Data ist, wie man die veröffentlichen sollte, warum man die veröffentlichen sollte. Das ist natürlich die Frage, ja, wer soll überhaupt was veröffentlichen? Der wichtigste Punkt sind da vielleicht Städte, Länder, Gemeinden, Ämter, öffentliche Institutionen. Da gibt es einige, die schon was veröffentlicht haben. Es gibt auch einige Datenportale da draußen. Unter anderem gibt es ein Datenportal GovData, wo ich beispielsweise suchen kann nach Daten, Dokumenten oder Städten. Ich kann jetzt zum Beispiel mal eingeben Ulm. Dann sieht man, aha, hier in diesem Datenkatalog sind einige Daten veröffentlicht. Sieht auch immer, welches Datenformat da vorhanden ist. XLS, PDF ist jetzt noch nicht so ideal. Bei einigen Quellen sind dann zum Beispiel auch JavaScript, JSON-Files, die da dranhängen. Sieht ja auch die entsprechende Lizenz dazu. In dem Fall ist es eine Creative Commons Namensnennungslizenz. Und kann diese Daten dann einfach runterladen. Ähnliche Datenportale gibt es auch für andere Städte. In dem Fall ist es Berlin. Berlin hat eben auch ein Datenportal, über das es möglich ist, Datensätze aus dem Raum Berlin abzurufen. In dem Fall sieht man hier, dass alles Mögliche dabei, von der Wohndauer in verschiedenen Planungsräumen bis hin zu irgendwelchen Jahrbüchern. Also da ist ganz, ganz viel dabei. In anderen Städten, München etc., haben Leute zum Teil auf andere Lösungen gesetzt. Wir in Ulm haben auf die Lösung gesetzt, eine CouchDB aufzusetzen, eine NoSQL-Datenbank, die beliebig öffentlich repliziert werden kann. Auf der Seite ulmapi.de, das ist eine Hochschulgruppe, ein Projekt von einer Hochschulgruppe, die wir vor einer Weile gegründet haben, ist es dann beispielsweise möglich, diese Datensätze einzusehen oder über Datenportale. Jetzt ist natürlich die Frage, kann jeder irgendwie anfangen, so eine Insellösung zu bauen, irgendeine Website aufzubauen, wo dann Daten veröffentlicht. Aber das ist vielleicht nicht so das Maß aller Dinge. Also sinnvoller wäre es vielleicht, das Ganze so zu gestalten, dass Föderierbarkeit da ist. Also dass es nicht so ist, dass wenn die Stadt Ulm einmal was veröffentlicht, dass es dann händisch in anderen Portalen eingetragen werden muss, sondern dass das Ganze möglichst automatisch läuft. Also wenn die in Berlin irgendwas auf ihrem Portal veröffentlichen, soll das im Idealfall halt auch zu den nächsthöheren Instanzen weitergereicht werden, sodass jemand, der dann beispielsweise im Deutschlandportal nach Berliner Daten sucht, eben auch fündig wird. Und für den Fall gibt es einige Open-Source-Projekte, Insbesondere eins, was da ziemlich populär ist, das sich CCAN nennt. CCAN ist ein Projekt, das von der Open Knowledge Foundation in England gefördert wird und weiterentwickelt wird. Also die Idee ist quasi so ein WordPress für Open Data zu stellen. Also so ein einfaches Softwarepaket, was ich installieren kann, was mir dann erstmal so die verschiedenen Rahmenbedingungen bereitstellt, sodass es eben möglich ist, dass ich, wenn ich hier in diesem Datenkatalog irgendwas eintrage, dass ich dann direkt sagen kann, das ist Creative Commons lizenziert, es gibt die und die Datenquellen und Leute direkt wissen, um was es geht. Die Software wurde unter anderem hier verwendet, also in Berlin, aber auch noch in ganz vielen anderen Städten. Deswegen ja, sieht es recht häufig recht ähnlich aus, hat aber insbesondere für Entwickler halt auch eine einheitliche API, sodass es recht einfach ist, sich da zurechtzufinden. Gut, wer sollte noch Daten veröffentlichen? Ja, der öffentliche Nahverkehr zum Beispiel. Also hier die Busse etc. Wäre doch interessant, wenn die irgendwas veröffentlichen. In Ulm haben wir das tatsächlich inzwischen geschafft, dass die lokalen Stadtbetriebe angefangen haben, ihre Daten in einem strukturierten Format online zu stellen. Da gibt es einen Entwurf, der ursprünglich von Google stammt, für GTFS nennt der sich, für ein strukturelles Format, wo halt drin steht, wo Busse entlangfahren, wie häufig sie dort entlangfahren, wie die Bezeichnung von den Bussen ist. Diese ganzen Sachen, die man halt quasi aus den Fahrplänen eigentlich ablesen könnte. Und in Deutschland gibt es aktuell nur 2 Städte, wo diese Daten offiziell veröffentlicht wurden. Es gibt halt Berlin und es gibt Ulm, was ziemlich cool ist. Genau. Aus diesen Busdaten sind ein paar Sachen entstanden. Für Ulm haben wir vor einer ganzen Weile so eine Live-Map gecodet, die braucht geschwind zum Laden, aber ist quasi eine Visualisierung der Fahrpläne, also der Sachen, die an jeder Bushaltestelle hängen, bloß eben in fancy und hübsch und es bewegt sich. Das heißt, ihr seht hier, wo aktuell Busse und Trams fahren sollten. Wir haben diese Visualisierung ursprünglich eigentlich entwickelt, um einfach mal so einen Showcase zu haben, dass wir zu den Stadtwerken sagen können, hier schaut mal, wenn ihr was veröffentlicht, dann kommt da was Cooles dabei raus und das sieht irgendwie schick aus und da hättet ihr nie dran gedacht, dass sowas jemals entsteht. Und mit diesem Showcase, der hat sicherlich auch dazu geführt, dass diese Daten letztendlich veröffentlicht wurden, weil die Leute einfach gesehen haben, dass da was dabei rumkommt und Leute tatsächlich was mit den Daten anfangen.
Ist das nur das Soll oder ist da auch sowas wie Verspätung? Oder?
Aktuell ist das nur der Sollplan. Wir würden es gern tatsächlich live machen, dafür sind die Daten aber noch nicht nach außen gestellt, weil das eine ziemlich teure Schnittstelle ist und ja, Riesengewusel.
Gäbe tut die Daten ja, das sieht man ja immer
ja.
Unter in der Stadt in der Anzeige.
Genau, die Daten, die sind tatsächlich da, sind bloß noch nicht nach außen gegeben, weil die müssen halt in einem vernünftigen Format nach außen gegeben werden, nicht irgendwas Proprietäres. Und da gibt es eine Schnittstelle von der Firma dazu, die ist aber sehr teuer, die einzukaufen. Und ja, ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut, weil so eine Live-Anzeige hätte natürlich nochmal einen ganz eigenen Flair. Und ich denke, das ist jetzt zumindest mal ein erster Schritt, dass man zu den Leuten sagen kann, hey, schaut mal hier, das wären für uns halt nur ein paar Zeilen Code und dann wäre es auch noch live. Wow, voll toll. Genau. Das Schöne daran, dass wir eben auch, oder dass diese Daten in einem speziellen Format veröffentlicht wurden, eben in dem Fall GTFS, ist halt, dass unsere Anwendung ganz einfach an irgendwas anderes, also an eine andere Stadt rangestöpselt werden kann. Das heißt, könnt jetzt einfach Daten von San Francisco hier reinladen. Oder in Köln zum Beispiel, ist auch eine Open-Data-Gruppe, die seit einer Weile arbeitet, die haben einfach unser Projekt geforkt und haben gesagt, ja, wir laden da jetzt mal Kölner Daten rein und versuchen dann irgendwie unsere Stadtverwaltung zu überzeugen, dass die auch Daten freigeben und benutzen das quasi so als Showcase. Und bei dieser ganzen Open-Data-Idee zieht sich dieser Gedanke eigentlich voll durch, dass wenn Daten halt einmal in einem strukturierten Format veröffentlicht wurden und einmal eine Anwendung drauf entwickelt wurde, dann ist es halt sehr, sehr einfach, die für andere Städte zu adaptieren. Es gibt noch ein paar andere Anwendungen, die aus diesen öffentlichen Nahverkehrsdaten entstanden sind, die auf den ersten Blick vielleicht nicht sichtbar waren. Oder ja, wenn man so ein paar Minuten nachdenkt, dann fällt einem sowas nicht auf Anhieb ein. Und eine der coolsten Anwendungen in die Richtung ist der Mapnificent von einem Entwickler aus Berlin, Stefan Wehrmeier heißt der. Der hat gesagt, er macht einfach mal so Erreichbarkeitsanalysen. Also ihr seht hier unten so eine Progressbar, da steht 15 Minuten. Und was ich hier eingefärbt sehe, sind die Bereiche, wo ich in 15 Minuten theoretisch hinkommen könnte. Also es funktioniert noch nicht, es ist noch nicht ganz ideal, weil er so ein Fußgänger-Routing zum Beispiel noch nicht macht. Also es ist sehr grob abgeschätzt. Er geht halt davon aus, dass ich von der Haltestelle in jede Richtung dann nochmal irgendwie 50 Meter laufen kann. Während das in der Realität natürlich nicht so ist. Ich habe da Constraints durch die Donau zum Beispiel oder Bahnstrecken oder sonst was. Aber es gibt eine ziemlich nette Abschätzung. Also man sieht hier, sind auch so Bubbles immer wieder draußen. Das kommt halt dann zustande, weil ein Bus eventuell hier dann irgendwo zur nächsten Haltestelle hier oben an die Uni fährt und halt erst hier oben wieder hält. Und hier kann man halt nicht aussteigen irgendwo dazwischen. Ja, und das ist ziemlich nett. Zum einen, wenn ich eine Wohnung suche und ich möchte zum Beispiel sicher gehen, dass ich maximal eine halbe Stunde brauche zu meiner Uni oder zu meinem Arbeitsplatz oder vielleicht zum Bahnhof, weil ich jeden Tag nach Stuttgart pendel oder so, dann könnte ich hier halt nachschauen. Ich könnte sagen, ja, ich möchte halt irgendwie maximal eine halbe Stunde brauchen irgendwohin. In Ulm wird es dann halt irgendwann nicht mehr interessant, weil man in einer Dreiviertelstunde quasi eh überall hinlaufen kann. Na, vielleicht eher eine Stunde. Aber es ist, finde ich, eine ziemlich nette Idee. Ganz nett ist auch so ein Feature, wo ich sagen kann, ich ziehe mir hier noch einen zweiten Marker drauf von irgendwie einem Kollegen, der sitzt da oben an der Uni. Und ich würde halt gern wissen, wo wir uns treffen können, weil ich bin in Neu-Ulm, wir wollen zusammen Kaffee trinken, haben beide irgendwie 20 Minuten Zeit, die wir irgendwie verwenden wollen, um uns gegenseitig zu treffen. Und ich sehe dann halt, kann mir sogar hier noch anzeigen, wo die gemeinsamen Bereiche sind und sehe dann, aha, wir müssen hier irgendwo in der Olga-Straße was trinken gehen, in der Olga-Bar zum Beispiel. das ist eine ziemlich nette Anwendung, die einen echten Mehrwert für Leute hat, die eben so auf den Anhieb vielleicht nicht sichtbar war, wo sich die Verkehrsbetriebe bestimmt auch nie überlegt haben, dass jemand sowas jemals bauen würde. Und sowas kommt einfach für Umme. Dadurch, dass die Daten halt einmal frei lizenziert online gestellt wurden, stürzen sich halt irgendwelche kreativen Leute aus aller Welt drauf und bauen sowas. Und in dem Fall ist diese Anwendung halt ursprünglich nicht für Ulm entstanden, sondern halt für andere Städte, aber es war sehr, sehr einfach, die auf Ulm zu münzen, weil die Verkehrsbetriebe eben diese Daten irgendwann veröffentlicht haben. Gut, neben öffentlichem Nahverkehr und öffentlichen Institutionen sollten aber auch verschiedene privatwirtschaftliche Unternehmen ihre Daten öffentlich machen. Unter anderem zum Beispiel Zeitungen. Gerade in Amerika gibt es einige Zeitungen, von der New York Times bis Washington Post, die Schnittstellen für Entwickler zur Verfügung stellen, womit die dann coole Sachen bauen können. In Deutschland hat die Zeit jetzt angefangen, vor einigen Monaten eine Schnittstelle bereitzustellen, wo es Entwicklern dann möglich ist, auf Artikel zuzugreifen. Die sind aktuell noch in der Beta-Phase und die Artikel sind nicht im Volltext zugänglich. Es lässt sich zwar komplett suchen, aber ich kann mir nicht den kompletten Volltext rauslassen, aber die arbeiten dran, das irgendwann doch noch zu machen. Und da ergibt sich dann halt so eine komplett neue Innovationsfülle. Und gerade auch für einen Forschungsbereich zum Beispiel, Linguisten, ist das halt eine krasse Schatzkammer, irgendwie über 60 Jahre Menschheitsgeschichte dokumentiert in hunderttausenden Artikeln, wo unheimlich viele clevere Journalisten ziemlich viel Zeit darauf verwendet haben, das niederzuschreiben. Das ist halt tierisch interessant. Ja, und diese API ist noch in der Beta-Phase, deswegen gibt es auch noch nicht so viele Anwendungen, aber es gibt zum Beispiel schon so eine Häufigkeitsanalyse, wo ich sagen kann, zum Beispiel ich stecke zwei Begriffe rein und er macht einfach eine Häufigkeitsanalyse über die Zeit. Also die Artikel, die verfügbar sind, sind halt seit 1946 verfügbar. Seit 1995 ist, glaube ich, die Zeit online als Ressort dazugekommen. Und wenn ich jetzt hier einfach mal eingebe, D-Mark Euro ab 1946 bis 2013 haben wir aktuell. Dann generiert er mir halt so eine hübsche Grafik raus. In dem Fall ist das jetzt vielleicht nicht besonders überraschend, aber man sieht halt ganz nett, dass die Verwendung des Begriffs D-Mark halt deutlich zurückgegangen ist und der Euro halt vollgekommen ist. Und dann hier irgendwo bei der Finanzkrise gibt es dann halt nochmal so ein Aufleben der D-Mark im Todeskampf. Genau. Außerdem gibt es einige Community-Projekte, die hingehen und solche Open-Data-Quellen aggregieren oder aktiv daran arbeiten, dass die zur Verfügung gestellt werden. Und am bekanntesten ist da wohl OpenStreetMap als Projekt, was wahrscheinlich vielen von euch was sagt. Also das Ziel ist von dem Projekt ist einfach, Geodaten frei lizenziert zu erfassen und für andere zugänglich zu machen, sodass es mir zum Beispiel einfach möglich ist, so ein Atlas zu generieren mit hübschen Karten und den zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Ist halt problemlos möglich, weil die Daten entsprechend lizenziert sind. Und diese Daten werden einerseits von ganz, ganz vielen freiwilligen Arbeiterameisen auf der Welt erfasst, aber auch von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Und insbesondere die USA ist da ein ziemlich krasses Beispiel, weil dort unheimlich viele Daten auf einmal zur Verfügung gestellt wurden. Und da gibt es ein ziemlich schickes Video, wo das recht gut rüberkommt. Also man sieht gerade immer wieder, wenn große Ländergrenzen dazukommen, dann war es halt irgendein Staat, der wieder was nach außen gegeben hat. Genau, man sieht hier, ist ab 2007, da war halt recht wenig. Und man sieht dann immer wieder ziemlich plötzlich irgendwelche Stellen, die dazukommen. Die vielen kleinen Sachen sind dann meistens eben irgendwelche Leute, die was händisch eintragen, während größere Stellen halt häufig tatsächlich von dem Land dann einfach frei lizenziert wurden. Also diese Visualisierungen wurden für so eine Konferenz erstellt, die recht viel mit Geoinformationssystemen zu tun hat. Und die haben das auch noch für ein paar andere Länder, ein paar andere Städte gemacht. Aber Amerika ist so das einzige Land, wo es auf einmal voll abgeht, weil da so viele Daten auf einmal veröffentlicht wurden. Wird in der Community auch immer so ein bisschen kontrovers diskutiert, weil viele sagen, dass dadurch die Community auch nicht so groß ist, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Europa allgemein, weil halt dieser anfängliche Enthusiasmus jetzt quasi wirklich eigene Daten zu erfassen und eigene Karten zu generieren halt nicht in dem Maße zustande kam wie hier, weil halt ja von Ländern dann Daten veröffentlicht wurden. Auf der anderen Seite, ja, ist ja nur ein Mehrwert für alle, wenn da dann mehr Sachen zur Verfügung gestellt werden. Gut, Daten befreien, ja, womit sollte man Daten befreien? Wie geht man vor, wenn man irgendwelche Daten befreien will da draußen? Wir in Ulm haben das so gemacht, wir haben quasi eine Arbeitsgruppe gegründet, wo wir gesagt haben, ja, wir reden halt einfach mal mit den Leuten von der Stadt, wir schreiben halt irgendwelche Mails, treffen uns mit denen und sagen zu denen, hier, schaut mal, wir wollen was Cooles bauen und wir brauchen die Daten von euch. Und so läuft es in ganz, ganz vielen Städten. Also gerade in Deutschland gibt es halt einige Gruppierungen in Städten, wo Enthusiasten dabei sind. Zum Beispiel in Berlin, Köln, München, Ulm, wo Leute dann einfach hingehen und mit Leuten von der Stadt reden und sagen, hier, wir wollen halt diese Daten haben. Das Ganze auf einem bisschen globaleren Level läuft nochmal oder kann nochmal ein bisschen anders laufen. In Deutschland gibt es das Informationsfreiheitsgesetz seit, glaube ich, 2006, mit dem es mir möglich ist, bei öffentlichen Institutionen quasi im Transparenzgedanken Einsicht zu fordern in bestimmte Sachverhalte, in bestimmte Dokumente. Und sofern da nicht irgendwelche besonderen Gründe dagegen sprechen, also sicherheitskritische Gründe zum Beispiel, muss mir diese Einsicht auch gewährt werden. Also ich kann zum Beispiel nicht anfragen, welche U-Boote nach Israel geschickt werden, aber ich kann halt anfragen, was bei diesem Geburtstagsessen von der Merkel, wie viel da ausgegeben wurde, wer da zu Gast war, welche Wirtschaftsbosse da zugange waren. Solche Sachen gehen halt. Oder ich kann zum Beispiel anfragen, wie es mit Schulabbrechern aussieht in Deutschland. Oder wenn ich zum Beispiel für irgendwas argumentieren möchte, wenn ich der Meinung bin, dass irgendwie die Bologna-Reform dazu geführt hat, dass Studenten immer mehr unter Stress stehen, dann wäre es mir halt möglich, da irgendwie anzufragen, ob es Fakten darüber gibt, dass, ich weiß nicht, die psychosozialen Beratungsstellen bundesweit ausgebaut werden mussten, solche Sachen. Und dieses Portal, von dem ich hier einen Screenshot eingeblendet habe, Frag den Staat, ist ein Portal, das es extrem einfach macht, solche Informationsfreiheitsanfragen zu stellen. Also allgemein in dieser Szene hat man häufig diesen Hackergeist, dass halt entdeckt wird, wow, da gibt es irgendein Gesetz oder irgendein Recht, das ich eigentlich habe, und ich versuche das einfach weitgehend zu automatisieren. Und dieses Portal macht quasi das fürs Informationsfreiheitsgesetz. Also ich gehe drauf und sage, ich möchte eine Anfrage stellen ans Bundesamt für Umweltschutz, und zwar zu irgendwie gefährdeten Tierarten. Und dann sage ich, ja, ich möchte halt Informationen darüber, bla bla bla, schreibe ein, zwei Sätze. Und er generiert dann also das komplette Anschreiben draus. Das heißt, der generiert dann sowas draus wie, sehr geehrte Damen und Herren, nach Paragraph so und so, Informationsfreiheitsgesetz, möchte ich so und so anfragen, so einen langen Schrieb, sucht direkt die passende Adresse raus von dem Amt und verschickt es per E-Mail. Und trackt dann alles, was irgendwie da damit im Zusammenhang ist. Also ob mir die Leute rechtzeitig geantwortet haben, ob ich vielleicht nochmal nachfragen sollte. Wenn eine Antwort kommt, fragt er, ob ich die jetzt veröffentlichen darf, sodass es halt sehr, sehr einfach wird, diesen Prozess abzuwickeln. Und es gibt recht interessante Statistiken von diesen Informationsfreiheitsanfragen, dass die halt unheimlich angestiegen sind in der letzten Zeit. Und ich glaube, allein ein Drittel ging letztes Jahr nur auf Kosten von dem Portal, also weil das zur Verfügung stand. Und ja, ich finde es eine ziemlich tolle Sache, weil es halt Leuten recht einfach gemacht wird, dann irgendwas anzufragen. Und unter anderem haben halt Leute dort Daten angefragt, die dann letztendlich frei lizenziert zur Verfügung gestellt wurden. Zum Beispiel Daten drüber über die Todesfälle von Deutschen im Ausland, was dann von der Zeit aufgegriffen wurde, um eine Visualisierung draus zu bauen und eben einen ganz netten Artikel drüber zu schreiben. Ja, also das ist eigentlich ein ganz nettes Beispiel dafür, wie es halt auch laufen kann. Gut, dann könnte man sich fragen, ja, womit Daten veröffentlichen? Jetzt habe ich vorher schon gesagt, da gibt es dieses Portal CCAN. Das wollte ich einfach nochmal einblenden, was halt ja ein recht interessantes Projekt ist, dass es Ämtern und Ländern so einfach wie möglich machen soll, Daten nach außen zu veröffentlichen. Und die ganz, ganz großen Portale laufen eigentlich alle auf der Software. Also hier Data.gov.uk und von den Amis die Portale und eben auch einige Deutsche. Und ja, es ist ganz nett zu sehen, dass dieser Hackergeist, die freie Softwarebewegung halt inzwischen so viel Einfluss nimmt, dass sowas in der Politik halt wirklich Auswirkungen hat. Auswirkungen auf das Leben von irgendwelchen Menschen und halt wirklich ja, in einem breiten Maßstab irgendwie Mehrwert erschafft für andere Leute. Gut, ich finde, das ist ein ganz nettes Zitat, das eigentlich so ziemlich gut trifft, wie es wie ich aktuell diese ganze Open-Data-Bewegung sehe. Das war der William Gibson, der hat gesagt, ja, die Zukunft ist halt schon hier, die ist nur noch nicht gleich verteilt, wie man hier halt an dem einen Peak ganz schön sieht. Und ich finde, das trifft deswegen so gut zu, weil halt viele Technologien schon existieren und viele Probleme, die technische Probleme sind halt schon gelöst. Also Lizenzen gibt es halt eine breite Palette an freien Lizenzen. Es gibt neben diesem CCAN-Portal halt auch noch andere Lösungen, um es möglichst einfach zu machen, Daten zu veröffentlichen. Es gibt halt Visualisierungstools ohne Ende. Es gibt halt für ganz, ganz viele technische Probleme schon unheimlich viele Lösungen, die auch noch irgendwie frei lizenziert sind. Dennoch sind wir aber noch nicht auf einem Stand, dass wir mit öffentlichen Daten so weit sind, wie es eigentlich sein sollte. Das hängt mit mehreren Sachen zusammen. Zum einen gibt es halt immer noch Vorbehalte, also gerade in Deutschland, Vorbehalte zum Beispiel die Deutungshoheit über Daten zu verlieren oder Vorbehalte, dass dann, wenn diese Daten einmal veröffentlicht wurden, ja jeder mit denen irgendwas anstellen kann oder die manipulieren kann, weil den Leuten halt einfach häufig nicht klar ist, dass diese digitale Welt halt eigentlich gar nicht so anders ist von der analogen. Also ob ich hier jetzt bei den ganzen Fahrplänen meinen eigenen aufhänge und den von der Stadt abhänge oder ob ich online diese Datei auf meinem Portal neu veröffentliche und da ein paar Zahlen ändere, hat halt ja nicht so viel Unterschied. Und ich muss mich jedes Mal ich bin trotzdem jedes Mal rechtlich haftbar. Und diese Problematik ist halt ja häufig den Leuten noch nicht so klar. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass das einfach so ein bisschen andere Generationen immer noch sind. Also in Berlin zum Beispiel gab es vor einer Weile so ein Hackathon mit Leuten von den Verkehrsbetrieben, weil die halt gesagt haben, wir machen jetzt unsere öffentlichen Nahverkehrsdaten auch öffentlich und veranstalten da ein Hackathon, wo dann halt Entwickler aus der ganzen Umgebung kommen können und mit den Daten irgendwas bauen. Und die haben dann da halt irgendwie 1-2 Tage reserviert, alles hingerichtet, Essen zur Verfügung gestellt. Und das lief dann halt ab wie bei so einem typischen Hackathon. Da sind dann halt irgendwelche Leute gekommen, haben ihre Ideen gepitcht und da hat sich eine Gruppe zusammengefunden und halt instantly angefangen, was zu machen, was zu hacken. Und die waren halt total verdutzt und haben gemeint, ja, wie kann das jetzt sein? Die haben doch noch gar keinen Vertrag abgeschlossen. Und ja, für Leute wie uns, wir müssen da schmunzeln und grinsen, weil das halt für uns überhaupt kein Problem mehr ist. Für uns steckt da ein ganz anderer Gedanke dahinter. Diese Problematik ist einfach noch ganz anders. Deswegen gibt es da noch ja, viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber ich denke, dass sich das eigentlich immer mehr verbessert. Und aktuell gibt es da halt einiges an Entwicklungen. Es gibt eben dieses Informationsfreiheitsgesetz schon auf Bundesebene, zum Teil auch für einzelne Länder, aber halt noch nicht für alle. Und für Baden-Württemberg ist es beispielsweise in Diskussion jetzt mit der aktuellen Regierung. Ich hoffe, dass da auch was draus wird. Ja, wird man sehen. Gleichzeitig gibt es einiges an Entwicklungen, zum Beispiel für Standards. OPAL ist da ein Stichwort, offenes Parlament. Das soll ein Standard werden, in dem quasi alle Veröffentlichungen von Ämtern strukturiert erfolgen. Also aktuell ist es halt so, dass wenn da irgendwo eine Baumaßnahme stattfindet in der Stadt, dann wird es halt in irgendeinem Amtsblättchen ausgeschrieben oder hängt an irgendeinem schwarzen Brett irgendwo im Keller von irgendeiner Institution. Aber es ist halt nicht jedem Bürger so zugänglich, wie es zugänglich sein sollte. Und in so einer utopischen Welt würde ich mir halt wünschen, dass ich sagen kann, ich subscribe mich quasi auf alle Baumaßnahmen bei mir an der Straße oder auf was auch immer. Und ich werde dann entsprechend gepinkt oder benachrichtigt, wenn da was passiert. Und in die Richtung ist einiges an Bewegung, gerade die Kölner machen da einiges. Die arbeiten da eben so einen Standard aus, mit dem dann hoffentlich in naher Zukunft irgendwann eben solche Daten strukturiert veröffentlicht werden von Städten. Ja, gibt, denke ich, noch einiges anderes an Utopien, die man sich ausmalen kann. Beispielsweise bei diesem offenen Haushalt-Projekt, da wäre halt so eine ganz nette Utopie, dass also wir hatten vor ein paar Wochen eine Veranstaltung und da kam das als Idee auf, dass man sich zum Beispiel irgendwann anzeigen könnte, wie viel Geld Microsoft bekommt von allen staatlichen Institutionen auf der Welt. Sowas, was diesem Transparenzgedanken halt nur nett Folge trägt und technisch dann halt ohne Probleme machbar wäre. Ja. Genau. Und damit bin ich heute eigentlich auch schon schneller durch, als ich gedacht habe. Um nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, was ich euch jetzt alles erzählt habe, das waren eben diese W-Fragen. Wir haben erst darüber geredet, was offene Daten sind, Daten, die zum Allgemeinwohl frei veröffentlicht werden, ohne jetzt irgendwie eingeschränkt zu sein. Also beispielsweise schon die Einschränkung kommerziell hätte zur Folge, dass der Journalismus als Zweig komplett ausgeschlossen wird, weil der Spiegel natürlich ein Unternehmen ist, das gewinnorientiert arbeitet. Dann die Frage, warum? Da hatten wir insbesondere halt das Zitat, weil die beste Idee halt immer von jemand anderem kommt, aber auch um dem Transparenzgedanken Folge zu tragen oder die Wirtschaft anzukurbeln. Dann wie, da waren diese 8 Regeln, wo es darum ging, dass Daten halt möglichst frei veröffentlicht werden sollten, diskriminierungsfrei, egal ob ich Entwickler bin oder nicht, als flache Textdatei. Ich brauche keine proprietäre Lizenz, keine Einschränkungen, habe eine Rechtssicherheit, was diese Daten angeht. Dann, wer bereits Daten veröffentlicht, da gibt es eben einige Portale auf Bundesebene, regionaler Ebene, aber auch einige Unternehmen, die was veröffentlichen, einige Community-Projekte. Dann die Frage, womit befreien? Indem man sich eben direkt an Leute bei irgendwelchen Institutionen, Ämtern wendet, wo man dann recht schnell feststellt, hoppla, die sind eigentlich ziemlich offen für sowas, gerade jetzt im Moment, wo der Trend eh hin ist zu ein bisschen mehr Öffnen, mehr Transparenz etc., sind die Leute halt häufig eigentlich bereit, da mit sich reden zu lassen. Und gerade wenn es Politiker sind, für die ist es halt immer so ein ganz nettes Goodie, mit dem man sich hübsch präsentieren kann nach außen hin. Dann, womit befreien, eben noch Seekern als Open-Source-Lösung, um Daten dann auch zu veröffentlichen. Und zum Abschluss habe ich dann noch ein Zitat von Tim Berners-Lee, das eigentlich so, finde ich, also hoffentlich den zentralen Gedanken von dem Vortrag zusammenfasst. Der hat eben gesagt, wenn Leute, if people put data on the web, government data, scientific data, community data, whatever it is, it will be used by other people to do wonderful things in ways they have never imagined. Und das trifft, ja, zumindest so meine Perspektive auf das Thema einfach voll, dass aus Daten, die veröffentlicht wurden, halt Sachen entstehen können, die viel, viel mehr sind als nur die Daten an sich und so hoffentlich auch einen Mehrwert schaffen für andere Leute. Gut, und damit wäre ich dann auch schon beim Ende meines Vortrags und wird gegebenenfalls noch Fragen beantworten oder können auch noch diskutieren, wenn einer von euch der Ansicht ist, dass ja alles Quatsch Daten sollten.
Du hast bereits erwähnt, woraus du deinen Optimismus schätzt. Ich sehe noch ein Problem mit der Anerkennung von öffentlichem Gut. Und bringe jetzt hier als Beispiel mal Michael Kreil gegen Deutsche Bahn, Open Plan B an,
ja,
wo sich halt Konzerne dagegen weigern, zuzugeben, dass sie öffentliches Gut halten. Und eines der anderen schönen Gegenbeispiele, die Michael Kreil selbst angesprochen hat, war zum Beispiel das Bundesamt für Geodäsie, das Kartenmaterial, genauso wie einfach zusammen hacken kann. Allerdings schöpfen die einen Teil ihrer Existenzberechtigung daraus, dass sie verkaufen. Die schaffen zwar einen öffentlichen Mehrwert, weigern sie aber den kostenfrei zugänglich zu machen.
Ja, also du hast das Beispiel Open Plan B angesprochen, da ging es darum, dass ein Entwickler aus Berlin gesagt hat, wenn ich es recht in Erinnerung habe, Stefan, du korrigierst mich sonst. Ja, du kannst auch darauf antworten, gern.
Also bei Open Plan B, das ist nochmal, also Bahn ist was Furchtbares als Interaktionspartner, als Diskussionspartner. Die Bahn hat die Fahrplandaten veröffentlicht, aber eben halt nur exklusiv gegenüber Google für den Transit Layer. Ich erwarte da momentan nicht so aktiv, dass dann noch rauskommt. Ich erwarte mehr, dass dann über die Verbünde, wie eben auch der Bahndaten hat, dass da so Daten rauskommen. Was das Bundesamt für Geodäsie angeht, das sind dieselben Problematiken, die sich auch bei allen anderen, es gibt diesen Begriff Open Glam, also Galleries, Libraries, Archives, Museums, das sind so kulturelle Artefakte. Da ist das Problem ähnlich gelagert, dass zum Beispiel das Bundesamt Archiv eine Satzung. Wenn du dort ein Digitalisat von einem Vogelschaubild haben möchtest oder diesem alten Schiff von Merian oder was in der Richtung, dann kostet es Geld, weil die halt eine Gebührensatzung haben. So genau. Das heißt, das Originalwerk ist schon längst gemeinfrei, es gibt aber ein Digitalisat und es wird nur rausgegeben, wenn eben Geld dafür fließt, weil die Gemeinde eben sagt, wir haben es eben beschlossen vor hunderten von Jahren, zig Jahren eben, dass wenn da Leistung in Anspruch genommen wird, dass es eben begütet werden muss, weil es dann refinanzieren soll. Da kommt dann auch bei Diskussionen oft auf, dass zum Beispiel das Brandenburgische Institut für, ich weiß noch, das Beispiel war, dass die im Jahr sage und schreibe 400 Euro damit erwirtschaften im Jahr. Also wo man sich dann denkt, okay, die Abrechnung mit der kostet wahrscheinlich 100 Euro bleiben, und natürlich 300 kann man eigentlich alles sparen. Aber das ist halt, das ist der politische Teil der ganzen Diskussion. Also für mich ist es sehr auf den technischen Teil eingegangen, mit Werkzeugen und so weiter. Der politische Teil muss aber halt trotzdem weiter beachtet werden. Da tut sich mal Sachen, sondern also Ulm ist zum Beispiel sehr weit vorne dran, meines Erachtens. Andere müssen dann nachholen. Bei Bundesämtern dauert alles länger, wie auch bei der ehemaligen Bundesbahn.
Geht auch für alle großen Konzerne.
Ja, klar.
Ja, also der TLDR, quasi so, die Politik hängt halt immer noch ein bisschen hinterher. Insbesondere große Unternehmen. Ja, nicht überall. Ja, nicht überall. Wir in Ulm haben da ziemlich viel Glück. Die Leute, also Ulm hat halt eine nette Größe für sowas, dass man halt auch Ansprechpartner für ein Thema hat, weil anders als in extrem großen Städten dann halt hier auch Leute da sind, die klar für irgendwas verantwortlich sind. Und ja, die Leute sind halt sehr, sehr gesprächsbereit.
Würde ich da direkt mal anschließen. Du sagtest, bevor man einen Haushalt reinschmeißen, wir haben das Problem gerade im Haushalt, den zu visualisieren. Und da zeigt sich, Daten sind maschinenlesbar, sie sind im nicht proprietären Format, sie sind frei lizenziert, sie sind Plaintext, sie sind alles. Und trotzdem können wir nichts draus machen, weil um dieses Zeug zu verstehen, so ein Haushalt, da gibt es die Verwaltungsvorschrift doppelt, die hat 800 Seiten. Und da gibt es den Kontenplan, den Beschreibungsplan und so weiter. Daten verstehen zu können. Und ich bin mit der Frau Kass, die das Ganze macht, das ist die Fachkraft überhaupt, die jetzt praktisch die schaut so ein Ding an und hat sofort im Kopf ein Datenmodell, was dahinter steckt. Die macht nichts anderes Haushalt, die kann aber halt keine Visualisierung bauen. Wir können Visualisierung bauen, wir können aber nicht VWV doppelt. Das heißt, es braucht immer so mittlere Rollen, also irgendwie eine Hackerin oder ein Visualisierer oder irgendwie, der zwischen den beiden Welten vermitteln kann, der mit beiden sprechen kann. Und die im Zweifelsfall die Daten auch nehmen kann und aufbereiten kann. Daran scheitern wir gerade. Wir haben eine Visualisierung im Haushalt, ist leider neben um so ein paar hunderttausend Euro. Man hat mir gesagt, dass es nicht sein darf. Das ist genau auf den Euro genau stimmen muss hinterher. Stimmt nicht gerade. Also von daher, da müssen wir nochmal gucken, da gibt es eine interne Umbuchung, die halt nicht stimmt. Da brauchen wir auch jemanden, der dann sagen kann, ich weiß, wie es theoretisch gehört und ich kann aus den Daten was machen. Von daher sind Leute wie ihr eben gefragt, die mit Daten umgehen könnt und die sich vielleicht jetzt nicht mehr, das machen wir mal separat, aber halt in anderen Punkten auch so eines Themas bemächtigen und was draus machen. Werkzeug allein reicht nicht. Die Grenzen reichen nicht. Es braucht Bedarf für Leute, die das
Thema. Ja, also ich finde, Open Data ist für mich so ein Thema, wo sich halt Sachen, Anwendungen bauen lassen, die für andere Leute einen echten Mehrwert haben. Also es sind halt Sachen, die sich durchaus gewaltig auf die Realität auswirken können, so wie eben diese Magnificent-Geschichte, die für manche Leute vielleicht ja, einen ziemlichen Mehrwert hat, weil es auf einmal irgendeine Anwendung gibt, die ich so in der Realität nicht nachbilden kann. Also es gibt halt keine Möglichkeit, wie ich mir irgendwie auf händisch da was einzeichnen kann. Diese Möglichkeit, sich so eine Erreichbarkeitsanalyse zu machen, gibt es halt erst durch das digitale Zeitalter und weil die Daten veröffentlicht wurden. Und ja, so ergeben sich halt Anwendungsfälle, die erst jetzt zum ersten Mal in der Geschichte möglich sind. Genau.
Ja, nochmal zu dem Thema, mit den, gibt es da die Wirtschaftsinformatiker, die sowas können, und diese Schnittstelle zwischen.
Haben wir nicht,
haben wir
doch
noch nicht.
Nicht?
Nee,
das ist kein. Nee, wir haben jemanden vom Kommunalen Rechenzentrum, der hat da Ahnung davon, wie das funktioniert, was wir machen, aber ist, also allein schon bis jetzt zu kommen, das war recht für die Beine.
Ja, dann was sich bei dieser Open Data Geschichte auch immer ein bisschen als Problem rausstellt, ist, dass viele Leute, also dass gar nicht recht klar ist, was man dann alles in Daten haben will. Gibt es da Sachen, wo ihr quasi so einen Wunschzettel habt, wo ihr sagt, boah, es wäre mal tierisch interessant, Daten zu Dollar X zu haben? Also fällt euch da irgendwas ein? Ja, Felix? Moment, ich hätte eigentlich das Mikro direkt von Anfang an rumgeben sollen. Das wäre cleverer gewesen.
Ich war vor 2 Wochen in Berlin und habe mich mit einem Apple-Mann unterhalten, der mein Bruder, der ist Journalist, betreut. Und der hat gesagt, ich will dir mal zeigen, was momentan möglich ist. hat dann sein Smartphone rausgeholt, hat es nach oben und nach unten geschwenkt und hat dann eine 8 mitgemacht. Ich sage, und was machst du jetzt? Sagt er, jetzt siehst du hier vor mir, wir sitzen im Café und wenn ich das Ding jetzt hochhalte, dann kann es über 300 Meter im Umkreis sagen, was alles da ist, was für Gaststätten da sind, was für Tankstellen da sind und so weiter und so fort. Und er hatte also einen eingebauten Kompass und ein eingebautes GPS. Und der nannte das Augmented Reality. Also, wie gesagt, ich dachte, sowas gibt es schon als App. Aber sowas gibt es hier für Ulm nicht, ne?
Mit proprietären Daten bestimmt. Also gibt es einige Apps, die sowas machen, aber wo man zahlen muss, ne? Wo man, ja, Zahlen mit dem, was ich reinstecke oder tatsächlich mit Geld. Oder halt mit den Daten, die ich von mir preisgebe, basierend auf freien Daten. Es gibt halt in OpenStreetMap einiges, also deutlich mehr, als man gemeinhin annimmt. Das ist mal ganz interessant, da durchzuscrollen. Unter anderem halt Geschäfte. Wir in Ulm haben wir veranstalten hier von dem Ulm API-Projekt regelmäßig Hackathons oder Barcamps, irgendwelche Events, wo wir dann halt Sachen bauen. Und was da halt in die Richtung entstanden ist, oder was vielleicht noch am ehesten zutrifft, ist so eine Öffnungszeitenkarte für Ulm auf Basis von OpenStreetMap-Daten, weil dort halt für Geschäfte, aber auch öffentliche Institutionen drin hinterlegt ist, wann die geöffnet haben. Genau, aktuell sieht es natürlich eher mau aus. Ja. Ja, du kannst nach Zeit suchen, also du kannst sagen, welcher Döner hat nachts um 4 noch offen. Sowas zum Beispiel, ja. Wahrscheinlich keiner. Genau. Ja, dauert nicht mehr so viel. Dann das so. Ja, die haben, ja, das ist halt ein bisschen Krux bei den Daten. Die müssen halt falsifiziert werden. In dem Fall, ja, das Restaurant hat halt nicht 24/7 offen. Die haben halt einfach nur das falsch eingetragen oder derjenige, der es eingetragen hat, halt hat es falsch gemacht. Jens?
Die Daten werden irgendjemand mal gesammelt und von Hand eingegeben.
Genau, also die Daten, die hat irgendjemand auch reingesteckt. Entweder so.
Angenommen, ich hab Daten direkt von den Unternehmen, die immer aktuell sind. Wie könnte ich die zur Verfügung stellen?
Also du kannst sie einmal so eintragen, aber wenn du es automatisieren willst, dann gibt es. Also es sind Daten aus OpenStreetMap, die du einfach so exportieren kannst als XML. Du sagst eine Warningbox hier für irgendeine Region und die kommen dann raus. Und wenn du selber was eintragen willst, dann gibt es eine breite Palette an Editoren für OpenStreetMap, wo du dann sagen kannst, hier ist ein Unternehmen und es hat so und so geöffnet.
Ja, das ist ja die Sache. Ich will ja die Daten nicht selber. Also ich habe die Daten, aber ich will die nicht eintragen irgendwo. Sondern ich will die einfach nur zur Verfügung stellen, dass andere Leute
Ja, also in dem Fall müsstest du dann halt darauf hoffen, dass sich irgendein Freiwilliger findet, der die Daten von Hand einträgt.
Aber es gibt jetzt kein ideales Format?
Für diese Öffnungszeiten schon. Also das ist ziemlich ausführlich spezifiziert alles. Also das OpenStreetMap-Projekt, die haben doch immer erstmal eine Weile Vorschläge und stimmt über, wie irgendwas erfasst werden soll, was noch sinnvoll ist. Also aktuell läuft zum Beispiel so ein Proposal, wo es darum geht, was an Überwachungsdaten erfasst werden soll. Also in OpenStreetMap sind halt unter anderem schon. Vielleicht beantworten wir erst schon die Frage. Also es gibt ein Format für diese Öffnungszeiten, das ist ein strukturiertes Format, da steht man halt drin, auf diese Art und Weise abzulegen, damit es halt ideal gepasst werden kann. Also in dem Fall ist es halt, da steht dann halt drin, quasi der Regex, der dann halt matcht. Ja, genau, also es gibt ein Wiki von OpenStreetMap, wo sowas alles drin steht. Und also es gibt halt für alles Mögliche irgendwelche Knotenpunkte. Und Knotenpunkte können halt ein Array an Key Values haben. Und die sind also in
dem Fall wäre es halt der Key Opening aus und die Werte, die du annehmen kannst, sind halt recht ausführlich hier dokumentiert mit Beispielen. Da steht dann halt sowas wie, ja, zum Beispiel, wie ein Public Holiday abgelegt werden soll, also zum Beispiel Semesterferien, wie man sowas hinterlegen kann, dass die, dass, keine Ahnung, der botanische Garten in Semesterferien anders geöffnet hat oder sowas. Das ist ziemlich ausführlich dokumentiert. Das letzte, das wirklich Interessante, was ich gefunden habe, ist eine Diskussion zu Überwachungen, was, also alles, was mit Surveillance zu tun hat, was sie da konkret erfassen wollen. Und es gibt halt schon Kameras, also Kameras werden schon eine ganze Weile erfasst. Für manche Städte halt ein bisschen ausführlicher als für andere. Das ist, glaube ich, Paris, oder?
Ja, es ist Paris.
Paris, ja. Und ja, hier sind die Überwachungskameras ziemlich gut erfasst. In Deutschland ist es nicht so gut erfasst. Für München sind schon einige hinterlegt, für Ulm, glaube ich, eine. Ja, also auch es ist recht interessant, dass sowas überhaupt erfasst wird und insbesondere halt durchaus in einem Detailgrad, der schon höher ist. Also halt nicht nur 0,1 hier ist eine, sondern halt auch so ein bisschen Blickwinkel etc. Und die Diskussion, die aktuell dort abgeht im Forum oder in diesem Wiki, ist halt, zu welchem Detailgrad dieses Erfassen von Überwachung ausgebaut werden soll. Und der abgefahrenste Vorschlag, der da drin steht, ist, dass Hunde, die halt irgendwo quasi als Guards, ein Guard-Dog, wie sagt man?
Ein Wachhund.
Dass halt auch erfasst wird, wo ein Wachhund ist und sogar die Rasse von diesem Wachhund erfasst wird. So was. Ja. Also es ist unglaublich, was da alles drinsteckt. Zum Beispiel freie Parkzonen. Also wo kann ich umsonst parken? Ist halt hinterlegt in OpenStreetMap. Extrem viel. Ja. Ziemlich krasse Schatzgruppe. Kann man ziemlich tolle Sachen drauf bauen.
Um nochmal auf die Öffnungszeiten zurückzukommen, also es gibt ja auch dieses Schema.org, was von Google hauptsächlich vorangetrieben wird, die eben so eine Grundontologie bereitstellen, um Metadaten zu irgendwelchen Ereignissen oder generell irgendwelchen Dingen abzulegen. Und ich denke, das ist sicher auch eine Möglichkeit, sowas zu machen.
Schema.org hast du gemacht?
Genau. So, falls das schon mal jemand gehört hat, das ist so ein Gegenentwurf zu RDF, also diesem W3C-Format eigentlich, das dafür gedacht ist.
Das Problem ist, dann müsstest du erstmal einen Parser haben dafür und dann
das bringt dann auf der Seite parsen. Also dann kann ich für eine Zugmaschine was.
Das Schöne an Mikroformaten ist, dass so viel. Ich würde, wenn es jemand interessiert, dann nehme ich dann bei.
Das ist nicht völlig verwendet, das ist schon.
Ja, aber die geht auch mal zum OpenStreetMap-Stammtisch. Die treffe ich, glaube ich, jeden ersten Dienstag im Monat frei. Und wenn jemand von denen Parser hat, dann kann der bestimmt selber auch das Line haben möchte.
Das heißt, man. Also im Prinzip macht es schon immer Sinn, direkt mit den Leuten, denen man das zur Verfügung stellen will, quasi direkt zu reden und das dann in dem entsprechenden Format zur Verfügung
zu stellen. Es kann auch sein, dass es irgendjemand gibt, der in, was weiß ich, in den Heide, in München oder sowas wohnt, der auch die eben Sachen überpasst. Das ist halt eine Frage, wie man ob sie dann bitte den Rat saugen.
Weil, wo ich mir darüber Gedanken mache, ist, dass es gibt überall Portale, wo Daten eingetragen sind und es gibt Leute, die ständig irgendwelche Daten bei OpenStreetMap und so weiter eintragen. Aber es gibt irgendwie nichts, dass, also wo jetzt Firmen, Unternehmen ihre eigenen Daten online stellen können, einfach auf ihre eigene Website. Und es gibt nichts, das jetzt das alles miteinander verbindet und immer aktuell hält. Also es muss immer jemand die ganzen Seiten abgrasen, die Daten, ja, nicht nur von irgendwelchen zentralen Verzeichnissen eintragen.
Ich denke, das Semantic Work geht so von der Idee an, jetzt nicht, nee, was du meinst, dass du halt dann nicht irgendwie in OpenStreetMap-Datenbank drin hast, hier gibt es halt eine Firma, die hat schon Daten dann offen, sondern es gibt halt eine eindeutige URI für diese Firma, die sich auch nie wieder ändert, wo dann halt drin steht, da haben wir geöffnet etc.
Ja, und Michi, das drückt daran scheitern, dass es bis 20 Jahren noch keine einheitlichen Standard für Öffnungsdaten gibt in dieser Region.
Ja.
Ja, vielleicht nimmt dann jemand mehrere Seiten, aggregiert die und gibt dann wieder ein eigenes Format raus. Hast du zwar irgendwie statt 9 Standards 10,
aber dann hast du eben den 10. mit den Daten der 9 befüllt.
Genau, dann kommt der 10. Da kommt der
10. Ja, richtig. Aber ich denke, wenn du was veröffentlichen willst, dann, also wenn du nur die Daten loswerden willst und dich überhaupt nicht darum kümmern, ob es daran scheitern sollte, dann definier ganz sauber, was du tust und mach ein Feed. Das greift schon irgendjemand ab. Wenn es keinen juckt, naja, dann ist es ja auch egal.
Oder die Frage ist halt, implementiere ich einfach nur schema.org, klopfe mir auf die Schulter und gehe nicht zurück und sage, ja, ich habe ja beigetragen. Oder muss ich mehr machen, mich wirklich irgendwie mit den Leuten auseinandersetzen und dann Feeds in verschiedenen Formaten zur Verfügung stellen, keine Ahnung.
Also als ein Perl-Programmierer, gib mir ein Feed und gib mir irgendein Datenformat, das menschenlesbar ist. Nee, das mache ich draus.
Menschenlesbar, nicht menschenlesbar, maschinenlesbar. Das kannst du auch PDFs nehmen.
Entschuldigung, Menschen und maschinenlesbar. Also ich wollte die Semantik oben drauf verständlich haben. Ich sprach bereits über die Verwaltung. Da muss eine gute Legende dazu rein, vollständig beschrieben.
Das Problem ist einiges menschenlesbar, was nicht maschinenlesbar ist und nicht automatisierbar ist. Deswegen maschinenlesbar, nicht menschenlesbar. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Gift mit Fehlgeständen.
Ja, sowas zum Beispiel. Ja, das ist der oder Mensaplan als PDF.
Oh ja. Yeah.
Nicht schuld.
Ich denke, die Diskussion wird langsam so weit, dass wir hier einen kleinen Runde weiterführen. Und das hat hier beenden.